Hallo Alex.
Warum lachst du denn? Was ist da
Weil
so lustig?
es so ruhig ist bei dir im
Ja,
Hintergrund.
sorry, ich bin zu Hause. Ich wohne halt in einer ruhigen Gegend.
Ja, aber ich habe auch dich gar nicht gehört. Geht's dir gut?
Mir geht's gar nicht gut, aber das
Oh
werde ich dir jetzt gleich
nein.
alles erzählen. Aber ist ja auch völlig egal, weil auch wenn es einem schlecht geht, solange man guten Wein zu Hause hat, kann einem nichts passieren. Deswegen habe ich mir jetzt einen richtig guten Tropfen aufgemacht. Ich habe auch schon die dreiviertelte Flasche weggetrunken. Weil das brauche ich heute. Ich hatte echt einen richtig beschissenen Tag. Aber dazu erzähle ich dir gleich mehr.
Gut, dann freue ich mich jetzt schon auf die Folge. Ich habe was ganz Besonderes heute. Ich habe was Georgisches an den Start gebracht und
Oh.
können wir gleich mal schön was
Ich
trinken.
habe auch was Ausländisches.
Schön. Für mich
Schön.
ist ja selbst österreichisch ausländisch,
So,
ne?
genau, richtig.
Flaschenkinder, der Podcast.
So, Kellerchen. Also, was machst du? Wie geht's dir? Wie war Kasachstan? Erzähl
Ja,
mal.
Kasachstan war alles in allem sehr aufregend, sehr aufregend.
Ja.
Anders, wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, once in a lifetime war es. Und
Ich war
ja, also ich war mal
überrascht.
da.
Ich war überrascht, ehrlich gesagt, als ich mir die Folge angehört habe, weil ich mir gedacht habe, das wird so scheiße klingen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass wir zeitverzögert sind. Aber es war dann im Endeffekt gar nicht so schlimm.
Ich glaube, weil wir beide zeitverzögert waren und dann hat sich das
Ah,
irgendwie
das kann
wieder
sein. Das kann
ausgeglichen.
sein.
Ja.
Du musst dein Mikro übrigens immer, das ist mir schon aufgefallen. Du bist das so lässig, locker lässig in deinem Zwölfbettzimmer in Kasachstan gelegen, in deinem Luxus-Appartement und hast dein Mikro nicht immer ganz nah am Mund gehabt. Und dann warst du manchmal so ein bisschen leise.
Ja, das habe ich. Ich habe es am Anfang vor allen Dingen mitbekommen, aber das lag eher daran, dass ich noch nicht so gewohnt war, so laut zu sprechen, wie ich sonst immer tue, obwohl andere Menschen im Raum
Ach
sind.
so,
Weißt
ja.
du? Das war auch so ein Ding. Aber genug von mir. Ich glaube, wir werden noch oft genug auf Kasachstan zurückkommen. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's ja den Umständen entsprechend gut. Ich habe heute einen richtig geilen Hate-Moment, muss ich sagen.
Okay,
Ich gebe,
ja.
ich sage auch gleich dazu, ich bin richtig verkatert. Ich bin um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen. Ich wollte eigentlich nur auf ein Abendessen zu einer Freundin, zu einer Geburtstagsfeier gehen und das Ganze ist dann doch wieder, wie das halt immer so ist, wenn man es sich vornimmt, dass es nicht passiert, ist das Ganze halt dann irgendwie um 4 Uhr morgens geendet. Und ja, und heute muss ich den ganzen Tag arbeiten, weil ich einige Sachen fertig kriegen musste, die ich abgeben musste, weil wir eine Deadline haben, Drucktermine und so. Und ja, dementsprechend geht's mir heute. Aber mit dem Wein ist alles gut. Und was das ist, was ich heute erlebt habe, was mich so richtig den Tag vermiest hat, das erzähle ich gleich im Hate-Moment. Aber worauf ich vorher noch zu sprechen kommen möchte, ist, hast du das mitbekommen, dass wir in Österreich so eine Teigtaschenaffäre haben?
Nein, was ist denn eine Teigtaschenaffäre?
Ja, das schaust du mal, ne? Also, wenn du glaubst, hier in Berlin oder Köln oder Hamburg, da wird eine Razzia gemacht und da werden die Heroin- und Kokainlabors ausgehoben. Bei uns hat man in einer Privatwohnung eine asiatische Teigtaschenproduktion bei einer Razzia aufgedeckt und die in flagranti erwischt. Da standen irgendwie hunderte Tiefkühltruhen mit Tausenden und Abertausenden tiefgefrorenen Teigtaschen in der Wohnung.
Aber was ist daran jetzt genau illegal und falsch und
Und
böse?
ja, also lass es mich so erklären. In Österreich ist es schon so, dass wenn du Lebensmittel produzierst oder generell etwas produzierst und dafür Geld kriegst, du schon ein Gewerbe anmelden musst. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier ist das auf jeden Fall so. Und bei Lebensmittelproduktion hast du ja nochmal
Krassere
andere
Auflagen.
Auflagen, weil du natürlich dich auch an gewisse hygienische und andere Dinge halten musst.
Anders
Und
bei Wein, deshalb
ja,
macht da und ne?
richtig, genau. Und
Ja.
Wein fällt ja nicht unter das Lebensmittelgesetz, oder? Ist das so?
Nee, das ist so und deshalb, na
Ja.
egal. Deshalb gibt es da so viele Chemielabore. Aber gut,
Ja. Aber
okay
lange
und
Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall haben die das jetzt ausgehoben. Und jetzt habe ich gerade einen Artikel gelesen, dass das Marktamt, das Wiener Marktamt jetzt zur Großrazzia ausrückt und alle 535 asiatischen Lokale in Wien kontrollieren möchte. Also die wollen jetzt schauen, wer hat bei dieser illegalen Teigtaschenproduktion eingekauft? Also, woher kommen deine Dimsums und deine Gyozas und deine Wontons? Wo hast du die her? Hast du eine Rechnung dafür? Wenn du keine Rechnung hast, dann müssen wir stark davon ausgehen, dass die aus dieser kleinen Kaschemme in Wien Favoriten stammen. Naja, so sieht's auf jeden Fall aus und ich finde das sehr spannend. Es ist halt so ein typisches...
Ich liebe das und auf einmal gibt's das jetzt nicht mehr irgendwo angeboten, weißt du?
Genau, überall in den ganzen Asialäden sind jetzt Teigtaschen durchgestrichen. Ich finde es halt, es ist halt wieder so geil, weil es ist so ein richtiges Sommerloch-Thema und das finde ich super.
Ja, aber irgendwie gefällt mir die Geschichte. Ich finde, daraus kann man auch eine gute Serie machen, weil keiner geht von illegalen Teigtaschen in Wien aus, weißt du?
Und was machst du? Bist du Drogenboss? Nee, ich bin Teigtaschenproduzent.
Und weißt du, wie die Geschichte ausgehen würde? Der die besten Teigtaschen da gemacht hat, der macht nachher seinen eigenen Laden auf und wird so voll der Michelin-Stern-Teigtaschenkoch.
Genau, und dann könnte man auch noch so Intrigen reinschreiben, dass sie heimlich in die eine Teigtaschenfabrik einsteigen und verdorbene Ware oder sowas da austauschen, damit der irgendwie sein Geschäft verliert.
Ja, ja.
Mein Gott. Wir sollten einen Film oder eine Serie darüber schreiben.
Ja, absolut. Absolut, machen wir. Also die Rechte sind hiermit schon mal gesichert, Freunde.
Gute Teigtaschen, schlechte Teigtaschen. Können wir direkt an RTL verkaufen. Ja, aber ich finde es halt so schön, weil das ist so eine schöne Sommerlochgeschichte, die macht auch ein bisschen Spaß. Dann habe ich heute noch gesehen, dass jetzt in Rom schon wieder gestritten wird wegen dieser McDonald's-Filiale. Hast du das mitbekommen?
Nee, das habe ich. Ich habe nichts mitbekommen.
Ja,
ich war
du kriegst nichts mit. Ja gut, dass ich ein bisschen hier dir sage, was los ist in der Welt.
Ja, also was ist passiert?
Ja, die haben ja in Rom immer wieder mal diesen Streit mit McDonald's, weil die natürlich immer irgendwo Filialen aufmachen möchten, wo es den Römern halt irgendwie nicht so in den Kram passt. Und das ist ja in Rom gefühlt überall, weil halt überall irgendwas
alles so heilig
fucking
ist,
historisches
ja.
rumsteht.
Ja.
Und ja, jetzt wollten die eine Filiale aufmachen auf dem archäologischen Gelände der Caracalla-Thermen in Rom. Und dann ist noch eine Filiale geplant gewesen in einer ehemaligen Bankfiliale direkt in fußläufiger Nähe zum Pantheon. Also,
ja, finde ich gut.
Finde ich auch gut, ja. Dann haben die irgendwie gesagt, dass die dann Angst haben, dass der Fritteusengeruch dann quasi da so rüberweht, weißt du?
Ja, das könnte natürlich möglich sein, ja. Mhm. Geil. Ja, das ist also in der Welt passiert, während ich irgendwie am Ende der Welt war, ja? Ja?
Teigtaschen, Razzia und McDonald's-Filiale in Rom.
Was aber auch passiert ist, Alex, und jetzt wirst du wieder sagen, scheiße, jetzt sind wir bei dem Niveau angekommen.
Ach Gott, kommt jetzt wieder was Sexuelles? Nee.
Nein, die Sendung, die ich produziert habe, das Sommerhaus der Stars, um
Ach
das
so,
mal zu sagen.
Ja.
Hat die Rekordquoten überhaupt, ja. Also ich habe mich in Kasachstan schon gefreut, weil wir bei 24 waren. Jetzt war die zweite Folge am Dienstag.
Ja, bei 24 was? Du musst ja immer davon ausgehen, dass unsere Hörer keine Ahnung von Fernsehquoten haben. Was heißt 24?
24% der Deutschen haben diese Sendung geguckt. Und zwar in der Altersgruppe 14 bis 49. Das ist die werberelevante Gruppe. Für uns Privatsender. Das bedeutet letztendlich, danach richtet sich, wird ein Format weiter eingekauft, wie viel Werbung wird geschaltet, was für Werbung wird geschaltet, dementsprechend, wie kann sich der Sender und die Sendung weiter finanzieren. Deshalb sind die Quoten so wichtig für uns, weil es erstmal zeigt, wie viele Menschen haben das geguckt und auf der anderen Seite auch ein Garant oder ein Nicht-Garant dafür ist, dass diese Sendung weiter existiert.
Jetzt habe ich mal eine Frage, so als Fernsehexpertin an dich. Findest du das Quotenmesssystem, so wie wir es seit Jahrzehnten eigentlich haben im deutschsprachigen Raum, findest du das zeitgemäß noch?
Absolut nicht. Ich fand es schon, ich habe schon während meines Studiums eine Abhandlung darüber geschrieben, dass man das absetzen müsste und dass man was Neues dafür kreieren müsste, weil ich einfach sagen muss, es gibt zu wenige von den GfK-Metern, so wie die heißen,
ich glaube ja, Deutschland. Hast du den Film Free Rainer gesehen?
Nee.
Da geht's, das ist mit Moritz Bleibtreu, da geht's eben genau darum. Und da stellen die sich halt die Frage, gibt's diese Geräte wirklich? Und wenn ja, wer hat diese Geräte? Weil es ist ja immer so, man kennt ja immer irgendjemanden. Also, es ist ja, also zum Beispiel mit der Millionenshow. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der schon mal in der Millionenshow war. So. Oder wie heißt das bei euch? Wer wird Millionär? Und bei den Quotenmessgeräten kennt aber niemand. Niemand, den du fragst, kennt jemanden, der sowas zu Hause hat. Da frage ich mich halt, also in Deutschland ist es ja, das ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, weil es halt einfach auch 10-mal so viele Einwohner hat als Österreich. Aber selbst in Österreich bei 8 Millionen Einwohner frage ich mich, das gibt's doch nicht, dass niemand jemanden kennt, der so ein Gerät zu Hause hat.
Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Menschen auch nicht darüber reden dürfen.
Ach so, das ja, ist so wie Geheimdienst, Bundesnachrichtendienst.
Ich meine, ansonsten würde ich doch den Leuten, die ich davon kenne, sagen, was sie einschalten. Aber man muss halt schon sagen, also um jetzt mal kurz das runterzubrechen. Es gibt ca. 5.600 von diesen ausgewählten Haushalten, ne? In Deutschland.
Ja, da gibt es bei uns wahrscheinlich 500.
Und das beinhaltet circa 13.000 Personen so im Schnitt, ne? Und die sind wirklich auf ganz Deutschland verteilt. Mhm. Und lustigerweise sind, um es jetzt mal zu sagen, in Nordrhein-Westfalen, was ja gar nicht das größte Bundesland ist, aber in Nordrhein-Westfalen sind alleine 1.000 dieser Geräte. Und okay. In Bayern, was ja das größte Bundesland ist, zum Beispiel nur 600. Also man muss, also ich will da gar nichts unterstellen, aber man muss halt schon sagen, ich finde, das ist überhaupt nicht repräsentativ, nur leider, abgesehen davon, dass man im Internet gut gucken kann, wie sind die Klickzahlen, gibt es noch keine andere messbare Einheit, wie man das misst.
Aber also, das ist doch traurig, oder? Also
total, aber wir müssen uns ja nun mal an irgendwas halten und das ist derzeit, sind es noch die Quoten, die über diese GfK-Meter bezogen werden. So.
Das war jetzt wie so ein Vortrag, wie eine Keynote, die du jetzt gerade gehalten hast. Aber ich meine, ich kenne das ja, beim Radio ist es ja noch schlimmer. Beim Radio ist es ja so, da werden ja Telefonbefragungen gemacht. Das heißt, da rufen die, bevor der Radiotest sozusagen erhoben wird, rufen die ja tausende Leute an und fragen die halt einen Fragenkatalog ab. Und da fragen die dann auch, also bei mir war das dann auch so, da fragen die dann auch Moderatornamen ab. Da fragen die dann, kennen Sie Alex Stranik, wie finden Sie den, bla bla bla. Und dann wird auch sozusagen die Beliebtheit und die Außenwirkung der Moderatoren abgefragt. Das ist auch sehr spannend.
Krass. Mhm. Ja gut, aber um es jetzt mal kurz runterzubrechen, warum wir auf das Thema gekommen sind.
Weil du dein Phoenix Wissenschaftsformat sozusagen da jetzt betreut hast die letzten Wochen.
Die zweite Sendung hat nochmal alle Rekorde gebrochen und 26,5%. Das heißt, im Schnitt, wenn man nach dem GfK-Meter geht, haben 3,5 Millionen Menschen in Deutschland das Sommerhaus der Stars geguckt. Und das ist natürlich, was ist los mit euch?
Ich hab's probiert. Ich hab's wirklich probiert, Verena. Ich hab, weil ich ja weiß, dass du das machst auch, dieses.
Ja, aber ich guck's ja auch nicht.
Du guckst es auch nicht, aber ich hab's wirklich versucht und hab mir gedacht, ich schau mir das jetzt mal an, weil du hast mir irgendwie so viel davon erzählt und so. Und dann schaue ich mir das an. Und ich hab's nicht länger als 15 Minuten ausgehalten. Das hat, also ich dachte, bei jeder Minute, die ich mir das anschaue, verliere ich 5 Gehirnzellen. Also.
Ja.
Es war echt schlimm. Also war wirklich
ich werde dieses Jahr auch extrem angesprochen, weil die Presse so viel postet, aber eher von meiner Familie, die sich Sorgen um mich macht und so.
Die glaubt, du bist schon irgendwie die heimliche Affäre vom Wendler, oder?
Ja, und dann auch, ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, das wird jetzt auch einige Hörer betreffen, die Leute, die das gucken und mir dann schreiben, ich feiere das total ab gerade. um es jetzt mal nett auszudrücken, das müsst ihr nicht schreiben, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Wenn ihr das dann aber wirklich gut findet, schwierig.
Ja, ich finde das sowieso immer diese falsch verstandene Loyalität. Das ist ja am Ende des Tages, ist es ja einfach ein Job. Weißt du, wie viele Leute mich immer angesprochen haben und zum Beispiel gesagt haben, ich habe aber die Presse abonniert und nicht den Standard. Tut mir leid, aber der Standard, das weiß ich nicht, das Abo so teuer oder keine Ahnung. Und da denke ich mir, ist mir doch scheißegal. Lies doch die Zeitung, die du möchtest.
Ja. Ja, genau.
Also du tust ja mir keinen Gefallen. Ist doch egal. Also ich mache den Job ob du das jetzt abonnierst oder nicht. Also die Leute fühlen sich dann immer so ein bisschen verpflichtet, ne?
Ja, komisch, ne? Mhm. Also auch zum Beispiel auf der Reise, wenn ich jetzt vom Podcast erzählt habe und die mir gesagt haben, oh, habe ich noch nie reingehört, mache ich aber jetzt. Nee, müsst ihr doch gar nicht. Also wirklich, um ehrlich zu sein, freue ich mich über jeden Hörer, der uns abfeiert und uns hört. Aber wenn es Leute in meinem Umkreis geben, die sagen, das ist nichts für mich, dann ist das nichts für euch. Also das ist doch, hey. Deshalb gibt es so viel Vielfalt in der heutigen Welt.
Ach, also, das hast du schön gesagt. Jetzt geht's mir gleich besser, jetzt bin ich gleich weniger schlecht gelaunt.
Das ist gut. Meinst du denn, dann sollten wir vielleicht den Hate-Moment auch erstmal lassen, wenn du jetzt gerade in einer guten Mut bist, oder?
Meinst du?
Ja, du musst
ja aber ich denke, wenn wir ihn gleich besprechen, dann haben wir ihn, das wird bei mir auch jetzt nicht lange dauern. Ich mach's ganz kurz, sonst rege ich mich wieder zu sehr auf.
Okay, soll ich dann eben anfangen?
Ja, fang du mal an.
Okay.
Der Hate-Moment der Woche.
Ja, mein Hate-Moment der Woche, und es ist wirklich aktuell der Woche, ist folgendes. Ich kam am Kölner Flughafen an, letzten Sonntag, und kam da an. Und ich hatte schon so ein ganz mulmiges Gefühl, habe auch allen Leuten schon vorgesagt, ich habe ein mulmiges Gefühl. Das mulmige Gefühl hat sich bestätigt. Mein Koffer hat die Reise nicht mit überstanden. Und das Verrückte ist, warum das ein Hate-Moment ist, ist einfach, weil du dann in dem Moment dich so über dich selber ärgerst. Weil ich habe allen Leuten schon vorher gesagt, ich werde dieses Gepäck verlieren. Und mir waren die Klamotten, also nach so 10 Minuten drüber nachdenken, Tränen in die Augen geschossen und irgendwie alles überlegen, waren mir die Klamotten und so total egal, aber ich hatte halt meinen Laptop und das Mikrofon drin und auf einmal ist mir halt klar geworden, ich habe irgendwie diese Podcast-Existenz mit dieser Reise aufs Spiel gesetzt und habe mich so über mich selber geärgert und dachte so, und ich kann dir euch gar nicht sagen, was so, oder dir jetzt sagen, was so dieses Hass-Hass-mäßige war. Es war einfach Hass auf die Airline, Hass auf Transportmittel, Hass auf mein Leben, Hass auf alles. Ich war wirklich unfassbar und traurig, tief traurig war ich auch. Also Dummheit.
Es ist ja auch so ein bisschen eine Art Hilflosigkeit, die man dann hat. Also mir ist das ja auch schon passiert. Aber ich finde es viel schlimmer, wenn man an dem Ort, wo man hinfliegt, ankommt und da keinen Koffer hat. Also nach Hause kommen ist zwar auch scheiße ohne Koffer, aber da weiß man, okay, man hat ein paar Dinge zu Hause und das wird irgendwann kommen. Also so. Und
ja, aber zum Beispiel, als mein Gepäck auf Hawaii nicht ankam, habe ich halt pro Tag 200 Euro pro Person ausgeben dürfen. Ne? Also das fand ich jetzt auch okay.
Ah, okay.
Um mir Klamotten zu holen und so, ne?
Ja, aber es ist halt trotzdem mühsam. Du musst halt dann wieder wohin gehen, was kaufen. Und man hat ja oft auch irgendwie so einen Kleinkram drin. Also ich habe ja auch irgendwie so, ich habe ja immer mein Duschgel mit und meine Flipflops, weil ich die Hotel-Flipflops hasse. Und dann, das ist alles immer wahnsinnig anstrengend, finde ich.
Also ich habe auf jeden Fall am Schalter den Joker gespielt und habe gesagt, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der muss so schnell wie möglich hinkommen. Da sind all meine beruflichen Arbeitsmittel drin und ich muss da einfach irgendwie Klage einreichen, wenn ich nicht arbeiten kann. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, weil, also, dass wir den Podcast so spät aufnehmen, liegt ja einfach daran, dass das Gepäck nicht da war.
Das stimmt. So. Aber ich möchte jetzt gar nicht irgendwie das irgendwie runterspielen oder so. Ich habe jetzt gerade einen Artikel aufgerufen hier, dass 2017 in Europa 8,1 Gepäckstücke pro 1000 Passagiere verloren gegangen sind.
Oh, das ist ja wirklich viel.
Das ist viel, oder?
Ja, total viel.
Ja.
Mich haben halt alle total fertig gemacht. Also es gab wenige, die gesagt haben, oh, sondern sofort diese Nachfragen. Und weißt du, was bei mir das Ding ist? Ich reise ja wirklich oft. Ich habe diese ganzen Sticker von diesen ganzen Reisen, diese kleinen Gepäckermittlungssticker, nie abgemacht, ne? Und dann kam halt von allen Leuten, ja, selbst schuld, klar, dass die dein Gepäck nicht finden, du hast da 20.000 Sticker drauf und so. Ja, das stimmt, aber es hilft mir ja in dem Moment nicht. Jetzt weiß ich es besser, so, jetzt weiß ich es besser, ich werde die alle von Hand abknibbeln, ja, aber ja, ich habe halt nicht nachgedacht.
Ja, aber das Gute ist, der Koffer ist ja jetzt da. Das ist ja.
Er ist jetzt wieder da. Deshalb kann ich mich jetzt auch nicht mehr so da reinsteigern. Aber ne, es war trotzdem erstmal so, nach der Reise, nach den Strapazen, nach einfach allem, was da vorgefallen ist, dann auch noch keinen Koffer zu haben, war halt scheiße.
Ja, das verstehe ich. Du hast mich ja angerufen oder du hast mir eine Nachricht geschickt und da warst du schon sehr verzweifelt. Da hatte ich richtig Mitleid mit dir. Also das war.
Ja.
Hätte ich dich einfach gerne in den Arm genommen.
Oh, ja.
Ja, ich hätte heute auch jemanden gebraucht, der mich in den Arm nimmt, oh, weil bei mir ist Folgendes passiert. Ich habe ja, ich meine vor 3 Wochen oder so, hatte ich einen Inspiration Moment, falls du dich erinnern kannst. Ich hatte einen Inspiration Moment, dass ich meine Geldbörse beim Einkaufen in Neusiedl am Land sozusagen, auf das Autodach gelegt habe und losgefahren bin. Also ich habe die nicht mehr gefunden. Als ich abends wieder nach Hause kam, war die Polizei da und hat mir die Brieftasche vorbeigebracht.
Ja.
Weil die halt jemand gefunden hat und bei der Polizei abgegeben hat. Und
weil
die,
du gesagt hast, fucking geiles Karma.
Genau, da habe ich gesagt, geiles Karma. Ich habe einfach so viel ins Karma-Konto eingezahlt, dass ich jetzt einfach mal geile Abrechnung bekomme. So, und jetzt habe ich aber die volle Breitseite bekommen, weil heute war ich natürlich, ich Vollidiot, verkatert mit meiner Geldbörse. Und wir haben so 2 Geldbörsen. Wir haben eine Geldbörse, also eine private, jeder. Und dann haben wir eine, wo wir so Gemeinschaftsgeld drinnen haben für halt Einkäufe. Ich war im Supermarkt heute und habe dort eingekauft und dann gibt's ja immer neben den Kassen gibt's ja so Plätze, wo man sozusagen seine Einkäufe einräumen kann und das habe ich eingeräumt und dann bin ich gegangen und dann habe ich offensichtlich die Brieftasche dorthin gelegt und habe sie dort liegen lassen und ich bin zu Hause draufgekommen und bin wirklich 10 Minuten später wieder in dem Supermarkt gewesen und habe nachgefragt, ob eine Brieftasche abgegeben wurde. Und, surprise, surprise, sie war weg. Oder sie ist weg. Einfach weg.
Einfach scheiße. Ja.
Und ich habe echt gedacht so, ich weiß nicht, ich bin irgendwie total angefressen auf mich selber, aber auch auf den oder diejenige, die das genommen hat, weil ich finde, das ist halt echt richtig, richtig mies. Also, weißt du, ich denke mir, ja, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwo auf der Straße ein 10er liegt oder so. Ja, okay, mein Gott, ja. Aber eine Brieftasche in einem Supermarkt einfach ohne mit der Wimper zu zucken, zu nehmen und zu gehen, das ist schon, also.
Haben die da keine Überwachungskamera?
Ja, was bringt mir das denn? Ich weiß ja nicht, wer das ist.
Ja, aber du siehst ja, wo die Brieftasche, ja. Aber sag mal, was war da noch drin außer Geld?
Ja, nix, da ist nur Geld drinnen.
Ja gut, aber jetzt Alex.
Ach komm, also, jetzt komm mir nicht mit, ja, sei froh, dass die Karten da sind. Das bringt mir jetzt nichts.
Das will ich dir gar nicht sagen. Ich will dir sagen, jetzt überleg mal, du bist im Supermarkt, ja, und packst deine Einkäufe ein und siehst eine Brieftasche, machst die auf, weil du willst gucken, zu wem gehört die vielleicht, ja, und dann ist da nichts Privates drin, nichts, ja, nichts. Also dann dann gehst du doch als, sag ich mal, nicht sehr ehrenhafter Mensch noch nicht mal davon aus,
dass das jemand vermisst, willst du mich verarschen?
Ja, dass das jemand vermisst schon, aber du denkst dir halt so, yo, also selbst wenn, da könnte ja jetzt jeder kommen und sagen, ich habe diese Brieftasche verloren, weil da ist ja nichts Privates drin. Und
ja, aber ich würde die Brieftasche einfach an der Kasse abgeben und würde sagen, sorry, die hat hier offensichtlich jemand liegen gelassen.
Aber, Alex,
und wenn ich dann in den Supermarkt komme, ich kann diese Brieftasche 1:1 beschreiben. Ich weiß, wie genau auf den Cent genau, wie viel Geld da drinnen ist. Und ich weiß, dass im hinteren Fach ein Kassenzettel ist vom heutigen Einkauf, der, wo ich auch genau weiß, was der ausgemacht hat. Also.
Ja, aber vielleicht war es auch so, jemand hat die gefunden und abgegeben. Und dann hat der Mitarbeiter an der Kasse gedacht,
das habe ich mir auch schon gedacht.
Ja, vielleicht war es so.
Das habe ich mir auch schon gedacht.
Ja, ne?
Naja, ich kann jetzt nichts machen. Scheiße, es hat mich einfach so, ich war so geladen. Ich hab in den Boden getreten und.
Ehrlich?
Wie kann man so scheißblöd sein und das einfach liegen lassen? Naja.
Ach, Alex.
Es ist am Ende des Tages nur Geld, aber trotzdem halt nicht wenig, ne? Also.
Ja. Also ich meine, aus moralischer Sicht gibt es jetzt mehrere Sachen zu lernen. Und wenn wir wieder an unser Karma denken, dann sagen wir vielleicht auch einfach, wer weiß, mit wem du damit einen sehr glücklichen Tag geschenkt hast. Vielleicht jemanden, der es wirklich verdient hat und
kein
Böse will.
Das ist ja das Problem. Das kriegen ja meistens nicht die, die es verdient haben. Ich bin ja durch den Supermarkt gegangen, ich habe ja jeden verdächtigt. Da vor dem Supermarkt steht ja auch immer so eine Dame, die da bettelt. Da habe ich mir auch gedacht, vielleicht war die das. Vielleicht ach, die, Quatsch. Aber die geht ja nicht rein, die steht ja draußen.
Außerdem geht die danach erstmal ein Vino trinken und bleibt
so,
da nicht stehen.
Das stimmt. Also. Da braucht die eine 2 Monate nicht mehr arbeiten.
Ja.
Na gut.
Okay. Ach, Alex, okay. Gut,
aber
ich glaube, wir sollten ganz, ganz dringend was
ja,
trinken.
Ja, bitte.
Jetzt,
ich trinke ja eh schon die ganze Zeit, aber
okay,
lass uns
jetzt
offiziell trinken. Was hast du denn Schönes mitgebracht?
Der Burner der Woche.
Ich habe das hier noch nicht so oft erwähnt, aber ich bin ja riesiger, riesiger Fan von georgischen Weinen und von georgisch überhaupt wie Georgien mit.
Und von Männern, die georgisch affin sind, ne?
Von Männern, die auch georgische Weine mögen, die mag ich auch sehr gerne. Und ich habe mit meinem Kumpel Max, bei dem ich jetzt auch auf der Hochzeit war, wir haben halt gesagt, wenn wir dann in Kasachstan sind, da gibt es einige georgische Restaurants und da wollen wir auf jeden Fall eins aufsuchen.
Ja.
So, das haben wir gemacht und daher habe ich diesen wundervollen, den musste er rauskramen, aber ich habe praktisch in Kasachstan Naturwein gefunden und den stelle ich heute vor. So, und zwar heißt der, das ist natürlich, ich rede jetzt wahrscheinlich wieder wie der letzte Blödmann, weil ich kann diese Sprache einfach nicht, aber es ist ein Orange und das Weingut heißt Gourashvili's. Und die Rebsorten ist eine Cuvée aus Kisi und Mswane.
Ach, die mag ich sehr gern. Die haben so eine gute Säure, finde ich.
So, ist der 2017er und ist aus Kakheti und nicht gefiltert. Und um das jetzt mal kurz, zuerst nehme ich einen Schluck. Also erstmal sage ich, es ist eine wundervolle, wirklich kupfrige, also es ist nicht roséfarbig, sondern es ist wirklich kupferfarbig.
Das ist so geil wieder, ist so geil. Ich schick dir ein Foto dann von meinem Wein, ne, weil wir sprechen uns ja nicht ab, aber wir sind wieder so ähnlich heute.
Und ich muss einfach, es ist einfach großartig, weil es ist ein Orange und die Farbe wirkt das und bei dem ist es natürlich so, dass die Farbe unter anderem daher kommt, dass die im Queri, also in diesem Tongefäß, was in Georgien sehr groß ist, oder eigentlich wie Wein in Georgien gemacht wird, ist mit den Quevris so. Und genau, um das jetzt mal kurz einen ganz, ganz kurzen Ausflug in die georgische Weinwelt zu machen, ist es nämlich so, dass die Trauben zuerst in ein Satzna Kelikom. Das ist ein Baum, der ausgehöhlt wird und wie ein Schiff aussieht. Und dort kommen die rein und werden mit den Füßen gestampft.
Aha.
Und danach wird dieser Saft ins Quevri, in dieses Throngefäß gebracht. Mhm. Dort werden die aufbewahrt und dann wird dieses Quevri unter der Erde vergraben und mit mehreren Schichten, sodass das bei einer gleichen Temperatur die ganze Zeit gärt. Und du wolltest...
Ja, dieses Quevri ist wahrscheinlich einfach eine Amphore, oder?
Genau, ist eine Amphore, ist ein Tongefäß, eine Amphore, aber man darf wohl nicht Amphore sagen, weil es hat keine Henkel. Also es ist wie diese Eier, diese Toneier.
Diese Toneier, ne?
Genau.
Ja so gut, das machen die Georgier ja seit Jahrtausenden, ne? Dass die
die machen
ihren
das
Wein
schon
eingraben.
Immer so. Es ist meistens bei den Georgiern, das wissen die wenigstens, ist meistens Maische vergoren, es wird alles mit reingehauen. Also das ist eigentlich Naturwein, wie er im Bilde steht, nur dass natürlich die Georgier mittlerweile auch mitbekommen haben, dass Kenner auf ihre Weine abfahren und auf einmal dann ihre alten Sachen fernablassen und sich auch an konventionellen Weinbau rantrauen. Und ich habe dann Gott sei Dank sogar zwei Weine bekommen, die genauso sind, wie wir sie mögen, unfiltriert, Orange, ganz besonders, da steht auf der Flasche auch drauf, eigentlich machen wir diesen Wein nur für unsere Familie, also, Pfirsichnote, soft und lang im Mund, nicht gefiltert, ich liebe ihn, Pfirsich, und ich liebe ihn, und ich glaube, in Georgien hat diesen Wein noch nie jemand bestellt, weil er für Georgien, sag ich schon, Kasachstan, weil für kasachische Verhältnisse war der, glaube ich, Monatsgehalt oder so, also unfassbar, aber geil, war richtig geil.
Sehr
und ist
gut.
Auch richtig geil jetzt. Also Prosti.
Prosti, aber das hört sich gut an mit diesem Holzding. Das finde ich sehr spannend.
Mhm.
Das habe ich noch nie gehört.
Mhm. Satznakeli.
Lustig. Ich habe dir jetzt ein Foto geschickt. Schau dir das mal kurz an.
Ja, einen Moment. Ihr Lieben.
Das siehst du meinen Wein heute.
Ja, also man könnte sagen, wenn man die nebeneinander stellt, würde man kaum einen Unterschied feststellen.
Ja, sehr lustig. Wir sprechen uns ja nie ab, aber das ist echt sehr oft, dass wir sehr ähnlich haben. Mein Wein heute, mein Burner der Woche, ist auch ein Orange-Wein, den ich getrunken habe bei einer Verkostung in meiner Lieblingsitalienischen Weinhandlung wie heißt die denn? Sag's doch. Wie heißt die denn?
Ich weiß nicht, wovon du redest. Bei
Vino Nudo.
Vino?
Ja. So, bei Vino Nudo habe ich die getrunken. Ich bin, glaube ich, schon betrunken.
Ich merke schon.
Ich glaube, ich war nie nüchtern. Naja, auf jeden Fall ist das ein richtig guter italienischer Wein. Der kommt aus Costa Vescovato, das ist in Piemont. Heißt Io Camino da Solo 2016 und wird gemacht von Daniele Ricci. Daniele Ricci ist eigentlich ein cooler Typ, weil der war lange Zeit, hatte der Wein nur als Hobby betrieben und war Kontrolleur und Kassier auf der Mautstelle auf der Autobahn und hat es dann irgendwann sein lassen und hat seinen Job an den Nagel gehängt und hat dann wirklich sich vollständig dem Weinbau gewidmet und hat die Weingärten seiner Großeltern übernommen. Entschuldigung, es sind ganz kleine Weingärten, nur sind 7 Hektar, der möchte auch nicht mehr machen. Und die Weine, die der macht, sind richtig geil. Der gibt denen auch die Zeit, die sie brauchen. Das ist halt auch so ein bisschen ein Freak. Also ich vergleiche jetzt, also das österreichische Pendant wäre wahrscheinlich so Christian Tschida. Also der macht so wirklich sein ganz eigenes Ding. Der hat zum Beispiel auch einen Roten, der seit Jahren irgendwie lagert, den er nicht abfüllt, weil er sagt, der Wein ist noch nicht so weit. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Orange-Wein aus 100% Temorasso-Trauben. Ich finde, eine der spannendsten Rebsorten, der spannendsten autochthonen Rebsorten Italiens, ist eine Rebsorte, wenn man sie richtig behandelt, und das macht der auf jeden Fall, also sprich behutsam vinifiziert und auch wenig Chemie bis gar keine Chemie dem zufügt, der macht gar nichts, dann kann dieser Wein wirklich jahrelang im Keller liegen. Also der hat jetzt locker eine Trinkreife von 15, 20 Jahren, würde ich sagen. Also den kann man locker bis 2030, 2035 trinken. Und das ist richtig gut. Was der macht, ist auch eine Handlese. Dann werden die Trauben spontan vergoren in der Amphore. Dann werden sie abgepresst und bleiben dann 12 Monate im gebrauchten Kastanienfass. Und herauskommt ein richtig, richtig geiler Wein. Der hat auch richtig Schmackes. Der hat 13,5%. Also das ist jetzt nichts für den leichten Damenspitz. Aber das ist halt ein Charakterwein, muss man ganz ehrlich sagen. Und das riecht man schon, wenn man reinriecht. Der hat so dieses wirklich stark alkoholische, leicht petrolige, oxidative, aber auch so ein bisschen karamellig, finde ich. So ein bisschen Mandel auch. Und dann eine wahnsinnige Kräutrigkeit, aber zugleich auch, obwohl er so schwer daherkommt, ob seiner 13,5%, eine extreme Frische, eine gute Säure, schöne Gerbstoffe, schöne Tannine, die nicht dir Vollgas drüber fahren, sich so leicht im Hintergrund halten. Ein richtig schöner Orangewein mit Charakter, auch nichts, würde ich sagen, für die Orangewein-Beginner. Das ist ein Wein, den muss man zu schätzen wissen, den muss man trinken und muss den genießen und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen darüber sinnieren. Vielleicht war das heute auch nicht der richtige Zeitpunkt, um ihn aufzumachen, aber
Alex.
Aber ich habe das jetzt einfach gebraucht und das war jetzt wirklich gut und ich genieße ihn ja trotzdem, obwohl ich irgendwie einen Scheißtag hatte.
Ich merke die Wirkung bei dir schon. Du musst jetzt auch mal kurz dein Handy anmachen, weil ich habe dir meinen Wein geschickt und letztendlich. Ja. Nur meiner ist halt vom Geschmack her, muss man sagen, eher der leicht going, ne? Also der war wirklich so, ganz viele haben den getrunken und probiert, ne? Cool. Ganz viele und der ist beschwingt. Also das ist so ein Sommer-Orange. Ist
da Trub am Boden oder was ist das? Ah, okay. Cool. Schaut super aus.
Ja so, also.
Guter Schmilis.
Ihr Lieben, zwei Orange-Weine heute.
Ja, zwei Orange-Weine. Vor allem immer schön für Leute, die gar kein Orange-Wein mögen. Aber mein Gott, da müsst ihr durch. Da müsst ihr halt nächste Woche wieder einschalten.
Naja, also ich glaube, mein Orange-Wein würde auch den Herrschaften, die ich von uns beiden kenne, die behaupten, Maische vergoren ist nichts für sie, den hätte der auch geschmeckt.
Okay, verstehe. Ja, gut. Sehr schön. Ja, es war ein ich hätte richtig Bock jetzt da mit dir deinen zu probieren und dir meinen zu probieren zu geben. Also
ja, tja. Demnächst, wir uns endlich mal wiedersehen.
In diesem Theater, ja. Jetzt bist du ja bald auf der nächsten Arte-Doku im Ausland.
Ja, hör mir auf.
Ja, gut. Mhm. Kommen wir zur Rubrik, die wir schon lange nicht mehr hatten oder schon länger, ich glaube zwei Folgen nicht mehr. Nämlich dem Geständnis der Woche.
Ja, ich muss sagen, das wird jetzt eklig.
Oh Gott, oh Gott, bitte. Muss ich das rausschneiden?
Nee, aber ich sag mal so, ich habe das Geständnis der Woche, oft machen wir ja sowas.
Apropos
wie
eklig,
wir.
Hast du das mitbekommen, dass es bei, ich weiß nicht, ob das bei Aldi auch gibt, aber bei uns in Österreich gibt es jetzt bei Hofer, glaube ich, Menstruationstassen.
Ja, ist auch nicht meins. Finde ich auch eklig.
Ja, Entschuldigung.
Das Geständnis der Woche.
Geständnis der Woche denke ich oft so über Sachen nach wie, ich bin so und so und dass ich immer so bin. Aber es können ja auch Situationen sein wie, es ist mir das und das passiert.
Ja.
Und das ist ein Fall der Fälle, es ist mir das und das passiert. Und zwar folgendes. Es geht um die kasachische Reise. Ich war sehr lange unterwegs.
Geht es um Sanitäreinrichtungen?
Ja.
Oh Gott.
Es geht darum, dass ich ganz oft mit Leuten in einem Haus war und wir begrenzt Sanitäranlagen zur Verfügung stehen hatten und auf den Reisen selbst, sage ich mal, die Sanitäranlagen nicht, das waren eher so Plumpsklos, wie man das ja auch aus einigen Ländern noch in Europa kennt, aber das sind natürlich da nicht die Stellen, wo man andere Sachen außer Pipi macht, ne? So. Und auf jeden Fall war dann eine Situation, dass wir in einer größeren Wartehalle waren und ich dachte, alles klar, jetzt irgendwie gefühlt nach 5 Tagen wäre es dann mal soweit. Und ich war irgendwie kurz vor dieser Nachtzugfahrt, die 16 Stunden gehen sollte. Und da war mir auch klar, dass es wahrscheinlich nicht tolle Sanitäranlagen geht. Also bin ich auf diese Toilette gegangen. Ich werde nicht weiter ausführen, was dort alles passiert ist, aber nachdem ich fertig war, gucke ich halt um mich herum und es war kein Toilettenpapier da. Das ist doch der größte Horror, oder? Du sitzt in Kasachstan irgendwie auf der Toilette und irgendwie, es ist kein Toiletten. So, also erstmal das war schon schlimm genug und dann habe ich gedacht, okay, Verena Keller, du musst jetzt all deinen Mut zusammennehmen. Und dann habe ich in den Toiletten links und rechts von mir, habe so meine Hand nach unten ausgestreckt und habe gesagt, hello, sorry, do you have toilet paper? Und am Anfang hat keiner reagiert und ich wurde halt immer panischer, weil ich dachte, ich habe mir, also diese Gedanken, die man so hat, so, du weißt also, du kannst deine Hose nicht wieder hochziehen, um rauszugehen, um was zu holen. Also, was macht man denn in dem Moment so? Naja, und das hat, also in meiner Welt hat das Gefühl 2 Minuten gedauert, bis irgendjemand reagiert hat und mir widerwillig so Papier in diese Hand gedrückt hat. Wobei ich mir auch die andere Seite vorstellen muss, wie du da auf Toilette sitzt und irgendwer streckt so einfach deine Hand unter der Toilette durch und sagt, hello.
Ist schon ein bisschen spooky. Me.
Ist mega spooky. Naja, um die Geschichte schnell abzuhandeln, oder wie Jörg sagen würde, lange Rede, schwacher Sinn. Es ist alles gut gegangen, aber es war für mich eine wirklich peinliche, super unangenehme Situation.
Ja.
Mein Geständnis.
Ist mir auch passiert schon, ne? Habe ich hier schon mal erzählt, glaube ich, oder? Ist mir am Flughafen in Köln passiert.
Echt? Nee, hast du mir, glaube ich, nicht erzählt.
Ist mir am Flughafen nach Köln, als ich nach Wien zurückgeflogen bin, passiert. Es war so, dass ich genau die gleiche Situation hatte. Die Toilette war leer, es war niemand sonst da. Das heißt, ich bin quasi so halb mit halb hochgezogener Hose rübergerobbt in die linke Kabine, da war auch kein Papier. Bin rübergerobbt in die rechte Kabine, da war auch kein Papier. Es war nirgends Papier, es gab kein fucking Papier.
Nein.
Also habe ich meine Hose, musste ich meine Hose hochziehen und bin über die Gate-Bereiche zu einer anderen Toilette gegangen.
Nein.
Und habe das dann dort vollendet, das Werk. Und da gibt's ja so eine, so ein digitales Board, wo man die Putzservice bewerten kann. Da habe ich ungefähr 300 Mal auf den traurigen Smiley geklickt und war richtig, richtig sauer. Aber was noch besser ist, ich war auf dem Flughafen mit einem Freund und dem ist der, also der hatte auch jetzt gleiten wir richtig eklig ab, aber ist egal, ja. Es ist halt so. Der hatte auch eine große Freude, ein großes Geschäft am Laufen und danach hat er so mit seinen, also als der, da hat irgendwie sein Ring, saß ein bisschen locker, sein Ehering und als der aufgestanden ist, ist dem sein Ring in die Toilette reingefallen.
Nein.
Auf die ganze...
Nein.
Auf das alles drauf. So, jetzt hast du natürlich nur 2 Möglichkeiten. Ich meine, es geht immerhin um den Ehering. Du hast die Möglichkeit, dass du einfach die Spülung betätigst, dann ist der Ring weg. Oder du hast die
andere... Für manche
andere
Menschen wäre das auch so ein Schicksalsschlag gewesen, oder? Das wäre so die Situation gewesen, wo man sagt, ist das vielleicht ein Zeichen?
Genau. Oder du hast halt die andere Möglichkeit und ja... Augen zu und durch und holst den Ring halt raus. Was er auch gemacht
hat. Aber du könntest
hat.
Ja auch Papier dafür nehmen, oder?
Nee, das liegt ja im Wasser drinnen. Wie wisst ihr, das bringt ja nichts.
Oh Gott, ist das schrecklich.
Ist unangenehm.
Ich glaube, jetzt kriegen einige Leute beim Zuhören Herpes.
Ich hoffe, dass gerade niemand den Podcast beim Essen hört. Nur beim Weintrinken.
Naja.
Ja. Ja, schön.
Naja, gut.
Schön. Schönes Geständnis, finde ich gut. Da ist meines so, richtig harmlos du- dagegen.
Ja, wie komisch, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, dieser Satz.
Tja, sorry. Aber mein Geständnis ist doch wieder eine Eigenheit von mir, also keine Situation. Wobei eigentlich ist es, bin ich draufgekommen, nämlich anhand einer Situation. Und zwar, ich war ja gestern, wie gesagt, auf einer Geburtstagsfeier und dann sind wir in eine ganz, ganz, ganz miese Kaschemme gegangen. Ich sage jetzt nicht welche, aber es, also für Wiener, die wissen, es gibt so einen Laden in Wien, da spielt es vorwiegend, ich würde mal sagen, Schlager. Da geht man so ein paar Treppen runter und das ist in der Wiener Innenstadt. So, in diesem Lokal war ich auf jeden Fall, weil halt einfach nichts auf hatte, es war unter der Woche und wir wollten halt irgendwie noch was trinken gehen, ein bisschen tanzen. Und dann waren wir da und dann spielte es halt so Schlager. Und ich konnte halt irgendwie bei jedem zweiten Schlagerlied, also Wolfgang Petri und Co., konnte ich halt mitsingen und meine Freunde, die standen halt bei jedem Lied, standen die da und haben mich so angeschaut und haben gesagt, Alex, was ist mit dir? Ich so, was denn? Wieso kannst du diese Texte alle?
Oh ja.
Und ja, ich gebe es jetzt hier offen zu. Ich weiß, es ist überhaupt nicht fancy. Ich weiß, es ist überhaupt nicht cool und gar nicht intellektuell. Aber ja, manchmal, in manchen Situationen, höre ich auch manchmal mal Schlager. So, das ist halt ja einfach so. Und dazu stehe ja ich jetzt. Und ich bin froh, dass es jetzt raus ist. Ja.
Vielleicht wollen die Hörer jetzt, dass ich überrascht tue, aber ich kenne den Alex ja. Ne? Also,
du weißt es ja. Ja.
Ich weiß es ja und es geht mir ja auch so. Ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen und wenn man da nicht auf dem Dorffest mitsingen konnte und
ja,
Disco Fox tanzen konnte,
ja,
dann war man halt ein Outsider.
Disco Fox, also, genau. Das, ja, das gehört zum Standardprogramm am Dorf. Ja. Bei jedem Feuerwehrfest, bei jedem, da musst du halt einfach auch, da kennst du die Songs auch einfach.
Ja, und auch in, Köln ist halt auch ein Dorf. Und ja, aber Alex, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde, es zeigt auch ein bisschen von Lebensfreude. Und,
findest du?
Ich finde, man muss auch manchmal, wenn man Sachen sich über Sachen lächerlich macht, sich trotzdem mit der Thematik auseinandersetzen. Also zum Beispiel, was ich überhaupt nicht mag, ist eigentlich Helene Fischer, ne?
Ja, da bin
aber
ich auch.
Aber wenn wir zum Beispiel es gibt so einen Song, den habe ich nicht durch dich, aber ich glaube durch den Hansi kennengelernt.
Ja, welcher war das?
Ich weiß nicht, ich habe es schon wieder vergessen, aber das finde ich dann irgendwie süß, wenn um mich herum alle das so abfeiern.
Ja, oder wir zwei. Wir zwei haben doch auch einen Insider, ne? Mit warum hast du nicht Nein gesagt?
Ja.
Und, oder auch Vicky Leandros. Ich liebe das
Vicky
Leben.
Vicky Leandros, ich liebe das Leben. Und wenn ich dann aber ich finde die Leute viel schlimmer, die dann da stehen wie so ein Hochzeitsgrinch und das alles irgendwie so,
ja, aber man
da
kommt
mag ich
sich
doch
richtig
lieber,
schlecht man, vor. Ich sag dir, wenn man dazu singt, da kommt man sich richtig schlecht vor, weil du dir denkst, oh Gott, was denken die jetzt von mir, ja?
Ja, aber da mag ich lieber die Leute, die sonst voll auf Hip-Hop sind und auf einmal in so einem Laden sind, wo irgendwie Schlager gespielt wird und dann mitgrölen oder tanzen. Das ist für mich irgendwie, das heißt doch nicht, dass du das privat irgendwie zu Hause beim Dinner hörst. Also keine Ahnung. Lädst ja nicht Freunde zum Essen ein und machst erstmal das Helene Fischer Best-of-Album an. Also. Also ja, ich mag dein Geständnis, ich finde es auch ab, ich verstehe genau, was du meinst. Es gibt genug Leute, die Nase rümpfen, aber die sollen sich lieber mal an die eigene Nase packen und mal gucken, wo liegt die Verklemmtheit eigentlich bei ihnen.
Ja, und ich meine, ich ertappe mich ja selbst auch dabei. Also wenn zu mir jetzt jemand zum Beispiel sagt, er schaut sich jede Folge vom Sommerhaus der Stars an, dann rümpfe ich auch die Nase und denke mir, oh Gott. Aber soll doch jeder machen, was er möchte. Mein Gott, wenn du es gerne anschaust, dann mach's doch.
Ich meine, und so schließt sich der Kreis, das haben wir am Anfang gesagt, jeder soll machen, was er möchte und gucken, was er möchte und hören, was er möchte und so schließen wir auch diese Folge ab. Das
ach,
ist doch
das
schön.
Ist schön, das ist eine richtig, ich muss sagen, das ist heute eine richtig, also die hat so aufgeregt und voller Groll begonnen und wird jetzt so richtig friedlich abgeschlossen, das finde ich einfach sehr schön.
Ja, das ist einfach, wir nennen sie einfach die Harmoniefolge.
Die Harmonie, jetzt fehlt eigentlich nur noch so Vogelgezwitscher noch, weißt du?
Ja, oder ein Helene Fischer Song.
Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Na gut, Kellerchen, mit diesen positiven Gefühlen gehe ich jetzt in den Abend. Und
ja, geh du mal in den Abend, ich gehe auch in den Abend.
Betrinke mich weiter und versuche mich nicht mehr darüber zu ärgern.
Okay,
ja.
Das kriegen wir ganz doll hin und da wir ja so viel Kohle...
Vielleicht soll ich einen Spendenaufruf machen.
Ja, vielleicht möchtet ihr...
Eine Crowdfunding, Crowdfunding-Aktion.
Ja, der Alex so oft erwähnt hat, wie sehr er am Existenzminimum lebt, wäre jetzt der Zeitpunkt, ihn zu unterstützen.
Ja, na gut, ja, okay. Lassen wir das. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Ja, dir auch. Und ich sage bis ganz bald, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.